ist ja schon ein bisschen verrückt, ne? Weil du kommst jetzt heute nach Dortmund und ich fahre nach Hamburg. Also ja. Wahrscheinlich, da stimmt ja ein bisschen was nicht. Ist ja völlig verrückt.
Ja, das stimmt, aber erstens, es gibt eine schnelle Zugverbindung nach Hamburg. Ich bin und dann auch zurück nach Dortmund. Und ich zahle nur 15 Euro, um im Fußballmuseum zu sein, weil ich dort meinen eigenen Auftritt habe. Und dann können wir uns mal zuwinken dann auf der halben Strecke, ne? Wahrscheinlich bei Osnabrück oder irgendwo bei Bremen, je nachdem, wie unsere Züge fahren.
Ja, aber du fährst deutlich früher los als ich. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich fahre wahrscheinlich auch nicht mit dem Zug. Ich habe noch keine Ahnung. Erstmal willkommen, Pit Gottschalk. Schön, dass du mit dabei bist hier bei der schwarz-gelben Runde. Und damit ich dieses Mal diesen Fehler nicht mache, ja, mir wurde gesagt, am Anfang bitte direkt darauf hinweisen, den Kanal zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Bitte macht das sehr, sehr gerne. Schaut außerdem vorbei auf schwarzgelberunde.de, falls ihr dieses Format unterstützen möchtet. Da gibt's die passenden Informationen. Ihr könnt mittlerweile Merchandise kaufen und es ist ein bisschen was im Angebot und es kommt sogar noch mehr. Also der Grafiker Felix, der ist echt sehr, sehr hilfsbereit und wir haben letzte Woche telefoniert und ein paar weitere Ideen ausgetauscht und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Dann gibt es nochmal neue Sticker und so weiter. Also das wird eine coole Nummer. Aber Handball, interessierst du dich für Handball, Pitt?
Ja, Europameisterschaft gucke ich schon mal rein. Aber es ist gerade so viel los im Fußballgeschäft. Und das ist mein Schwerpunkt, dass ich nur aus der Augenwinkel quasi den Handball verfolge.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie lange machst du das jetzt schon mit dem Handballjournalismus, wollte ich gerade sagen. Machst du natürlich nicht Fußballjournalismus, meine Güte.
Tatsächlich gehöre ich eher zu den älteren Hasen. Ich habe quasi vom Lokaljournalismus bei den Aachener Nachrichten, wenn ich nach der Wende dann in den Fußball abgebogen und mache eigentlich seit den 90er Jahren im Fußballbereich und habe große Zeit mitbekommen. Franz Beckenbauer als Bayern-Trainer habe ich als Reporter live verfolgt, aber ich habe die größte Zeit von Borussia Dortmund live verfolgt. Die Eltern unter deinen Zuhörern werden sich vielleicht erinnern, in den 90er Jahren zwei deutsche Meisterschaften, Champions-League-Sieg, alles unter Ottmar Hitzfeld, da war ich nah dran als BVB-Reporter. Und deswegen weiß ich schon, was Borussia Dortmund den Menschen bedeutet. Das hat sich seitdem auch nicht geändert, ist vielleicht nur noch intensiver geworden. Ich war schon im Stadion, als nur 42.000 reinpassten. Jetzt ist es fast doppelt so viel. Also ich habe das Wachstum und auch die Dellen von Borussia Dortmund live miterlebt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Daran sieht man schon, dass ich schon viele, viele Jahre dabei bin.
Jetzt muss ich aber fragen, was hat denn Aachen mit der Wende zu tun? Habe ich da was verpasst?
Das nicht, aber wenn man dann doch direkt an der holländisch-belgischen Grenze groß wird und bei den Aachener Nachrichten Lokaljournalismus betreibt, dann erlebt man ja quasi nur per Fernseher mit, dass da die Grenzen sich geöffnet haben und dann gab es die Möglichkeit, 5 Tage nach der deutschen Einheit zu einer Zeitung zu gehen im Osten, die vom Kölner Express oder von Kölner Stadtanzeiger, dort vom Dumont Verlag initiiert worden ist. Und das klang total spannend, aus diesem Winkel Deutschlands wegzugehen und deutsche Einheit live mitzuerleben. Und deswegen kenne ich den Osten auch sehr, sehr gut. Meine Basis war in Halle an der Saale, HFC.
Ah, okay.
Als Darius Wosch da zum Beispiel spielte.
Oh.
Ja, oder mal aus BVB-Sicht, René Tretschok. Also ich habe die ersten Gehversuche im Profifußball von René Tretschok dann auch live mitbekommen und deswegen auch die Ostclubs sehr genau verfolgt und war dann dort 1,5 Jahre, bevor ich dann zur Münchner Abendzeitung gewechselt bin. Also das war schon eine muntere Reise, Aachen zu verlassen und durch Deutschland zu touren, um am Ende dann diesen Champions-League-Triumph 1997 bei Borussia Dortmund zu erleben, bevor ich dann von der Reporterseite auf den Chefsessel gewechselt bin. Das ist jetzt so ganz gut und gerne 20, 25 Jahre her.
Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, hat Halle in der Zeit mal kurzfristig zweite Liga gespielt?
Ganz genau. Diesen Aufstieg habe ich mitbekommen. Ich habe die letzte DDR-Oberliga noch miterlebt. Meister wurde Hansa Rostock, zweiter Dynamo Dresden, dritter Rot-Weiß Erfurt, vierter eben Hallischer FC. Damit waren sie in der zweiten Liga. Und hatte einen kleinen Nebeneffekt. Sie haben sich sogar für den Europapokal qualifiziert. Das heißt, ich war im UEFA-Pokal dann auch bei Torpedo Moskau bei dem Desaster mit dabei. HFC war damals tatsächlich zweite Liga, nicht sehr lange, weil auch Darius Wosch vorzeitig gewechselt ist, nämlich zum VfL Bochum.
Ja, das kennen wir. Zuletzt habe ich häufiger Videos gesehen, wo er irgendwie am Rande eines Hallenturniers, glaube ich, erzählte, dass er ja dann zu Hertha BSC gegangen ist und da auch andere Vereine Interesse an ihm hatten. Ich glaube, ein französischer Verein oder so. Aber da hat er irgendwie keine Lust hinzugehen und deswegen ging es dann nach Berlin. Ist natürlich für ihn dann auch nett, wenn er da aus der Ecke kommt. Aber das interessiert mich jetzt schon. Ein, zwei Minuten müssen wir da noch drüber quatschen, bevor wir dann natürlich ausführlich über Borussia Dortmund reden. Ist ja gar keine Frage. Aber, und das ist das Spannende, finde ich, hast du dann in dieser DDR-Oberliga noch diese ganzen alten Stadien besucht und auch noch mitbekommen, wie quasi der DDR-Fußball in dem Moment endgültig kaputt gegangen ist? Ich glaube, das muss man ja schon so sagen. Da müssen ja auch horrende Zuschauerzahlen gewesen sein und so weiter. Also das empfinde ich als enorm spannend. Wie hast du das damals erlebt?
Also natürlich, das waren uralte Stadien. Das ging so weit, ich kann mich noch an einem Spiel erinnern bei Dynamo Dresden, als es geschüttet hat wie aus Eimern und ich mit meinem Laptop dann, oder das, was man früher einen Laptop mal nannte, also einen computerähnlichen Gerät, auf der Tribüne saß und alles nass geworden ist, so dass das Computer abgestürzt ist und ich aus dem Kopf heraus Spielberichte durchtelefonieren musste. Aber da war ja nicht so, dass man das Handy zückte. Es gab damals kein Handy, zumindest keins, das man sich leisten konnte. Also musste ich ein Festnetztelefon dann besorgen. Ich habe mitbekommen, wie natürlich die Bundesliga-Manager über den Ostfußball hergefallen sind, um seinen Spieler raus wegzuloten. Ne? Weil Wosch ist ja das beste Beispiel. Das hat den Hallischen FC saniert, aber auch ruiniert sportlich. Und Bochum hat sich sehr gefreut. Die Eltern unter uns kennen noch den Hilpert, den Manager von VfB Bochum, der sich da bedient hat. Und so war das überall. Da konnten also die Ostvereine nicht bestehen im Profifußball. Wer es dann probiert hat, zum Beispiel Lok Leipzig, die nannten sich ja dann VfB Leipzig, ja, dann war das immer von kurzer Dauer. Dynamo Dresden, Europapokal gespielt, aber da gab es diesen Skandal, Spielabbruch gegen Roter Stern Belgrad. Das sind alles so Dinge. Ich bin rumgereist, habe die Städte gesehen, die kannte ich ja, sag mal, nur vom Hörensagen. Cottbus, Rostock, Frankfurt an der Oder, ja, Dresden, Leipzig und natürlich dann auch die Fußballstadien. Und Matthias Sammer hat mir mal gesagt, wenn er mit mir redete und wir kamen mal auf im Gespräch auf den Ostfußball, er hat mir mal bescheinigt, dass ich großes Verständnis dann auch habe für die Perspektive des Ostens, was er naturgemäß dann hat und dass ich dann eben schon weiß, warum und wieso der Ostfußball nie mehr wirklich auf die Beine gekommen ist und dann erst, sagen wir, die Grundlage geschaffen haben, dass so Pseudo-Ostvereine wie RB Leipzig dann Erfolg haben konnten und eben Lok Leipzig oder Sachsen-Leipzig beispielsweise aus derselben Stadt eben nicht. Ne? Das sind schon sehr, sehr große strukturelle Probleme. Das kennt man eigentlich auch im Ruhrgebiet, das darf man auch nicht vertun. Da gibt es auch große Vereine, die nur noch sporadisch auf die Beine gekommen sind. Ne? Was war das? Mein großer Verein, Rot-Weiß Essen. Und jetzt sind sie froh, wenn sie irgendwie in der dritten Liga bleiben. Ne? Das sind so Dinge, wenn man das im Osten dann erlebt hat, live, dann prägt das einen fürs Leben, dass man auch da nochmal ganz besonders hinschaut, klar.
Weißt du, Pitt, ich habe ja immer so ein Fable für gerade diese Zeit. Finde ich mega spannend und total interessant, weil ich bin Jahrgang 80. Das heißt, die Wende, die habe ich noch nicht so richtig verstanden. Aber gerade diese Zeitspanne, ja, auch als die Spieler aus der DDR dann in den Westen gegangen sind, empfinde ich als enorm interessant. Lass uns doch einfach da mal eine Show machen im Fußballmuseum. Ja, ich moderiere, du bist Gast und noch ein, zwei Spieler, die damals mitgespielt haben. Ich glaube, das wird eine runde Nummer.
Ah, da holen wir uns den René Tretschok dazu, holen wir uns Darius Wosch dazu, bei den Kindern von Halle. Vielleicht hat Matthias Sommer Lust, das glaube ich, das sollten wir uns mal gönnen, weil man darf das auch nicht vergessen, was doch damals im Osten auch Gutes geleistet worden ist und warum auch nicht überall Gutes daraus geworden ist. Und wenn ein Verein das dann trotzdem schafft, ne, wieder in die zweite Liga zurückzukehren. Ich denke jetzt wirklich mal an Dynamo Dresden oder auch an 1. FC Magdeburg, die jetzt gerade sehr in der Kritik sind, beide Clubs, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Hintergrund hat, was da abgeht. Weil man sieht dann auch, wie gesegnet Vereine wie Borussia Dortmund sind, die ja auch Krisen mitgemacht haben, aber auf einem ganz anderen Niveau, glaube ich, dann auch existieren konnten.
Da du nicht so ewig Zeit hast, jetzt werden sich die Leute fragen, ja, warum hat er da nicht direkt über Borussia Dortmund gesprochen? Ja, heute eine etwas kürzere Ausgabe als normalerweise, weil du, wie gesagt, auf dem Weg bist nach Dortmund dann und am Abend dort eine Veranstaltung moderierst. Da geht es darum, die Helden von früher zu beleuchten. Diesmal ist Olaf Thon zu Gast. Ist ja aus Dortmunder Sicht auch nicht gerade uninteressant. Bin gespannt, was er dazu zu sagen hat. Diesen Podcast, den könnt ihr dann auch später hören. Also gibt es auch als Audiovariante für alle, die heute nicht im Deutschen Fußballmuseum mit dabei sein werden. Aber, und das ist natürlich das Entscheidende, wir sprechen über das Spiel gegen Inter. Wir sprechen über einen Transfer, also beziehungsweise den Abbruch einer Leihe, ja, die für Borussia Dortmund jetzt äußerst unglücklich gelaufen ist. Und wir sprechen natürlich über das, was die Hörer wissen wollen und beantworten. Einige Hörerfragen, mal gucken, wie weit uns das Ganze treibt. Wenn man jetzt mal das reine Ergebnis betrachtet, 0-2 zu Hause verloren gegen Inter, erste Heimniederlage in dieser Saison für Borussia Dortmund. Es gab vereinzelt schon nach Ende des Spiels Pfiffe. Es gab zwei Torchancen, eine, wo sich Gerassi, glaube ich, selber hinterher fragt, was er da im Kopf hatte, und eine von Karim Adeyemi, wo er sich den Ball ein bisschen zu weit vorlegt, in 90 Minuten. Ja, gegen eine italienische Mannschaft, die in der Lage ist, defensiv sehr, sehr gut zu agieren, auf einem hohen Niveau, eine Mannschaft, die in den letzten 3 Jahren 2-mal das Champions-League-Finale erreicht hat, sollten wir auch nicht vergessen, auch wenn es einen Trainerwechsel gab von Simone Inzaghi zu Christian Kivu. Aber das war mal wieder Schonkost. Sagen wir es mal so, es war Schonkost von Borussia Dortmund. Kannst du verstehen, dass die Leute dann nach dem Spiel sehr frustriert waren? Weil das war mein Gefühl im Stadion.
Es gibt ja immer zwei Ebenen, auf denen ich dann so ein Spiel blicke. Der eine ist rein faktisch. Du kannst ein Champions-League-Spiel mal zu Hause gegen Inter Mailand, den Champions-League-Finalisten des vergangenen Jahres, verlieren. Das ist überhaupt nicht schlimm. 0-2 ist ein normales Fußballergebnis. So. Das andere ist das Gefühlte. Und dieses Gefühlte ist viel schlimmer als das 0-2. Es ist ein gefühltes 0-5, 0-6, weil man eben chancenlos gewesen ist. Und die Erwartungshaltung ist über all die Jahre bei Borussia Dortmund immer gleich, dass man nicht nur gewinnt, sondern auch noch dramatisch schönen Fußball erlebt. Und wenn man das erwartet von Niko Kovac als Trainer, dann ist man auf dem Holzweg. Es wird bei Niko Kovac mit Sicherheit immer wieder Ausreißer nach oben geben. Aber was er getan hat, und das macht ihn so wertvoll für Borussia Dortmund, er hat diese Mannschaft konsolidiert. Für mich heißt das, er treibt dieser Mannschaft mal die Flausen aus dem Kopf und diesen jugendlichen Leichtsinn. Das gelingt nicht überall. Er hat viele offene Baustellen. Aber zu dieser Entwicklung, zu diesem Aufbau, zu dieser Konsolidierung gehört eben auch, dass man mal so ein langweiliges 0-2 erlebt. Achtung, Borussia Dortmund hat aber wesentlich mehr Punkte in der Bundesliga geholt als in der vergangenen Saison und spielt solider. Läuft alles perfekt? Ja, mit Sicherheit nicht. Und das sieht man eben so Spielen wie gegen Inter Mailand, wo es einfach nicht dazu reicht. Da gab es auch andere Spiele noch in dieser Champions-League-Saison. Aber dann gucken wir mal auf die Tabelle in diesem komischen Modus der Champions League. Und da ist man auf einem Mittelplatz von, also in der oberen Hälfte von 36 Teams, hat eine ordentliche Torausbeute, eine ordentliche Punktausbeute, nicht weit entfernt von so Giganten wie Real Madrid oder PSG, und kann jetzt in den Playoffs noch ins Achtelfinale dann rutschen. Das klingt doch erstmal faktisch alles nicht so schlecht. Aber man kämpft doch immer gegen dieses Gefühl bei Borussia Dortmund an, und das ist genau, worauf deine Frage dann abzielt. Ich würde das ein bisschen mehr gelber als schwarz sehen.
Finde ich sehr interessant. Sprechen wir mal über diese Tabelle. Also man ist 17. geworden, einen Punkt hinter Bayer Leverkusen. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil man dann jetzt das Rückspiel auswärts spielt in den Playoffs. Es gibt eventuell die Möglichkeit, dass man gegen Atalanta gezogen wird. Das ist, wie ich finde, ein ja durchaus attraktiver, aber schlagbarer Gegner. Die zweite Alternative ist Bayer Leverkusen. Ich hasse ja tatsächlich nationale Duelle auf internationaler Ebene, kann ich mich überhaupt nicht mit anfreunden, finde ich irgendwie
total. Wenn es nicht gerade das Finale ist, ne?
Ja, aber
2013.
Dann, ja, aber weißt du, selbst dann habe ich nicht dieses klassische Europapokalgefühl. Weil Europapokal bedeutet für mich irgendwo in Spanien spielen, irgendwo auf dem Balkan spielen, in der Türkei, Griechenland, in Skandinavien, in England, ist mir egal, aber halt nicht gegen eine andere deutsche Mannschaft. Das fühlt sich für mich komisch an. So, jetzt hast du gesagt, man ist da auf dem Mittelfeldplatz. Das ist ja de facto nicht wegzudiskutieren. Das ist ja im Prinzip 16., 17., bist du genau in der Mitte dieses Wettbewerbes gelandet nach der Ligaphase. So, dahinter gucke ich jetzt mal, welche Mannschaften da sind, wo ich sage, ja, die könnten besser sein als Borussia Dortmund. Und da sehe ich nur eine einzige Mannschaft, das ist der SSC Neapel. Das ist der amtierende italienische Meister, die gerade ja eine bisschen schwierige Phase haben, muss man auch dazu sagen. Alle anderen Mannschaften sind davor gelandet, wo ich sage, ja, das sind Teams, wo man sich teilweise zumindest mal dran orientieren sollte. Newcastle ist vor dem BVB gelandet, Atletico Madrid, Juventus, Inter ist so eine Mannschaft, Sporting, ja, so, dass man nicht unbedingt vor den Top-Teams landet, das ist okay, aber jedes Top-Team ist vor Borussia Dortmund gelandet und noch einige, wo ich sage, ähnliches Niveau. Ist das dann nach 8 Spielen in der Königsklasse zufriedenstellend?
Ich sag mal, nicht überraschend, denn schauen wir uns dann mal genauer an, warum ist man gelandet da, wo man gelandet ist, ja? Es gab einfach zu viele blöde Unentschieden. Und diese blöden Unentschieden in der Champions League kosten dich halt jedes Mal 2 Punkte. Und Glimt, Böde, Glimt, spreche ich das richtig aus?
Ja, ja, ich hoffe. Ich weiß es auch nicht so genau.
So, ja. Das sind die Punktverluste, die wehtun. Und das ist aber dieselbe Mannschaft, die auch Manchester City besiegt hat in der Champions League. Ne? Also ein unangenehmer Gegner. Aber dieser Gegner, der Ausgang dieses Spiels ist symptomatisch für Borussia Dortmund. Die Mannschaft ist zu großem in der Lage, aber nicht beständig. Und sie stellt sich immer selbst das Bein. Und in solchen Spielen tut sie das. Das sind so die Punkte, die nachher fehlen, wenn so etwas dann passiert. War es gegen Juventus Turin, wo sie geführt
haben? Ja, 4-2 am ersten Spieltag auswärts, wenn du dann natürlich noch 2 Dinger bekommst in den letzten Minuten.
So, das sind die Dinge, wo du merkst, die Mannschaft ist mit sich selbst beschäftigt. Die Diskussion um Gyasi ist ein Beispiel dafür. Der hat alle Fähigkeiten, die man braucht, aber ruft es jetzt in letzter Zeit zu wenig und nicht konstant ab. Und das ist symptomatisch für Borussia Dortmund. So, und dann geht man auf der Suche nach Begründungen ins Personal hinein und dann stellt man fest, man hat eigentlich eine gute Achse, die eigentlich für Konstanz steht. Fängt beim Torwart an, Abwehrchef und dann vorne im Sturm. Aber der Taktgeber einer Mannschaft, den findet man im Mittelfeld. Und das ist die große Schwachstelle von Borussia Dortmund, dass du niemanden im Mittelfeld hast, der diese Mannschaft defensiv und offensiv führt und vor allem in entscheidenden Momenten eben verhindert, dass du noch unentschieden Juventus spielst oder im entscheidenden Moment gegen Glimt dafür sorgst, dass du eben auch mal einen dreckigen Sieg einfährst.
Da muss ich kurz einhaken, Pitt, weil fehlt dir da die Qualität der einzelnen Spieler im Mittelfeld oder der passende Charakter? Das ist ja nochmal ein Unterschied, dass ein Felix Metscher technisch ein super Fußballer ist und tolle Fähigkeiten hat, wissen wir. Theoretisch auch ein Julian Brandt. Auch bei Marcel Sabitzer finde ich, dass er sehr, sehr gute Fähigkeiten hat. Wir könnten noch über so 2, 3 andere Spieler auf dem ähnlichen Niveau diskutieren. Aber ist es dann mehr eine Charakterfrage oder deiner Meinung nach eine Frage der Qualität der einzelnen Mittelfeldspieler beim BVB?
Ich mag diesen Spielern nicht den Charakter absprechen, weil ich glaube, die gehen ihrem Beruf ernsthaft nach und bemühen sich. Aber das sind 80% Spieler. Du kriegst vom Top-Niveau eben nur 80%. Du brauchst aber diese letzten 20%, um eben ein Spiel gegen Glimt doch noch zu gewinnen. Nicht zuzulassen, dass du in der Bundesliga noch ein 3-3 gegen St. Pauli kassierst oder das Unentschieden beim HSV oder eben das Ding nach Hause schaukelst, wenn du schon auswärts führst gegen Juventus Turin. Diese 20% mehr obendrauf, die fehlen im Mittelfeld. Die hast du im Tor, das ist ein super Torwart. Du hast mit Schlotterbeck den Abwehrchef und du hast vorne Gyasi, der in Normalform super ist. Und im Mittelfeld hast du Durchschnitt. Sabitzer war nicht gut genug für den FC Bayern, aber offenbar gut genug, ihn zu holen, um bei Borussia Dortmund zu spielen. Mit Mnecha fehlt mir noch, sag mal, dass er auch die Führungsperson ist, die man braucht, um das Mittelfeld zu sortieren. Und Julian Brandt ist Julian Brandt halt nicht oberstes Regal, um es mal ganz brutal zu sagen. Und solange du dieses Mittelfeld nicht auf demselben Niveau in der Achse besetzt, wird das nichts. Dann bleibt das immer eine Baustelle, dass diese Mannschaft einfach Schwankungen unterworfen ist. Und dann reicht es eben nur zu einem Mittelfeldplatz in der Champions League und allenfalls dazu an den Bayern, sagen wir, dass man die Bayern noch mit Fernglas sieht. Ne? Das ist nicht schlecht, weil das Ziel ist ja immer nur die Qualifikation zur Champions League, aber es reicht auch nicht zu mehr. Das heißt, wenn ich jetzt Kaderplaner wäre, bin ich ja Gott sei Dank nicht, aber wenn
doch,
ich Kaderplaner wäre.
In dieser Sendung
wäre,
bist du der exklusiv Kaderplaner von Borussia Dortmund.
Dann würde ich doch dafür sorgen, dass diese Schlüsselposition hochgradig besetzt ist. Nicht mit dem Bellingham in Ausbildung, sondern hochgradig, dass du jemanden hast, der Kopf dieser Mannschaft ist. Nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Mittelfeld. Und das ist diese größte Baustelle. Und da muss einer sein, der dafür sorgt, dass diese Mannschaft funktioniert. Ich glaube, dass der Kovac das auch genau weiß. Ich glaube, dass das alle Beteiligten wissen bei Borussia Dortmund, dass diese Mannschaft eben eine 80%-Mannschaft ist, solange diese Schlüsselposition im Mittelfeld nicht hochgradig besetzt wird. Und da kann Borussia Dortmund ein bisschen mutiger sein.
Also, wenn wir jetzt überlegen, Chukwuemeka und Bellingham zusammen haben über 50 Millionen gekostet. Ja? Mhm. Und die haben auch langfristige Verträge. Du sagst also, diese 50 Millionen plus, die hätte man besser in einen Superstar ins Mittelfeld gesteckt und einen Dirigenten, der in der Lage ist, diese Mannschaft zu leiten und zu führen?
Absolut. So, wenn ich jetzt Kaderplaner wäre, dann würde ich auf einem anderen Niveau suchen und jetzt werbe ich mal einen Namen dann hinein. Einfach nicht, dass es explizit der wäre, aber damit man auf dem Niveau mal denkt, dann würde ich Leon Goretzka holen. Leon Goretzka ist eine Klasse höher als die beiden. Und wenn er mehr Geld kostet, dann kann man das an anderer Stelle sparen. Weil das ist einer, der vom Charakter her 1A ist, der das Ruhrgebiet nicht nur kennt, sondern liebt. Jemand, der, sag mal, von der Aussprache her, jetzt meine ich so, kein Star-Getue hat, sondern bodenständig ist, wie es die Leute lieben und sportlich eine Klasse mitbringt, was das Niveau der ganzen Mannschaft anheben würde. So, jetzt wird man vielleicht Leon Goretzka nicht kriegen. Erstens Schalker Vergangenheit, zweitens tendiert er mehr Richtung Ausland. Aber auf dem Niveau muss man suchen und nicht auf dem Niveau, dass man den schlechteren Bellingham verpflichtet für viel Geld oder sich besseren Durchschnitt dann aus anderen Vereinen aus Wolfsburg dann bezieht, der am Anfang erstmal sich selbst rechtfertigen muss, weil er manchmal blöde Posts absetzt in Social Media.
Ja.
So, das sind so die Dinge, das sind Führungsspieler. Da in einer Mannschaft ist der Mittelfeldstratege die wichtigste Führungsperson, weil bei ihm laufen halt Defensive und Offensive zusammen. Er muss diesen Rhythmus vorgeben und da ist keiner bei Borussia Dortmund, der den Rhythmus gibt. Wir haben immer, ne, um so das Niveau von Borussia Dortmund einschätzen zu können, haben wir ja eine Standardfrage, als ich noch zuständig war für den Doppelpass, gehabt. Welchen Spieler von Borussia Dortmund will Bayern München unbedingt holen, weil es Bayern München stärker macht? So.
Ja.
Dann kriegst du meistens nicht die ganze Hand voll. Du bist schon froh, wenn du ein, zwei Finger voll mal benennen kannst. Ja. Und das sagt viel aus, was die Gesamtqualität betrifft. Und du brauchst halt einfach, um oben anzugreifen und vielleicht unter die ersten acht dann in der Champions League-Tabelle zu kommen, brauchst du Qualität. Am besten auch mit Charakter, wie du das gesagt hast. Ja, wie gesagt, die Charakter von den jetzigen Spielern, die würde ich niemals in Frage stellen. Das steht
nein,
mir
nein,
auch
nein,
nicht
nein,
zu.
So,
ich rede nur die Sportlichkeit. Ne?
So, nein, nein, so war das auch nicht gemeint. Dass
die Mentalität
die
meinst du mehr,
ja,
ne?
Ja, mehr, genau, den Charakter dafür zu haben, ein Führungsspieler zu sein. Weil Julian Brandt ist sicherlich ein toller Fußballer, aber er hat den Charakter, nicht eine Mannschaft zu führen. Das heißt nicht, dass er nicht immer 100% geben würde. Das möchte ich ihm gar nicht in Abrede stellen. Natürlich, wenn der aufs Feld geht, will er das Spiel gewinnen. Aber dann, wenn ich das richtig verstehe, Pitt, geht deine Kritik eher in die Richtung, dass Borussia Dortmunds Führungsriege einen besseren Job machen muss? Kann man das so sagen, dass sie besser verstehen müssen, welche Spieler sie wirklich brauchen, weil du hast ja eben schon gesagt, Niko Kovac holt viel aus der Mannschaft raus und gestern spät habe ich dann noch ein paar Nachrichten bekommen, da waren ein paar Ehemalige von Borussia Dortmund im VIP-Bereich und haben dann auch ein bisschen erzählt und die sagen alle, ja, Niko Kovac holt das Maximum aus dieser Truppe raus. So, die Fans im Stadion sagen natürlich, ah, wir können es nicht mehr mit ansehen, aber du tendierst ja auch eher dazu zu sagen, dieser Kader ist falsch zusammengestellt.
Nein, also das kriegt jetzt so einen Sound, den ich nicht meine. In der Sache ist das schon die richtige Richtung. Ich würde den Sound nur gerne bitte etwas korrigieren. Also zum einen bin ich auch der Meinung, Kovac holt das Maximale aus diesem Kader heraus. Ich glaube aber, dass Sebastian Kehl auch das Maximale schafft bei diesem Kader, was möglich ist. Wenn ich jetzt Goretzka mal so als Name oder als Niveau reingeworfen habe, dann weiß ich, dass Sebastian Kehl auch in diesem Bereich ja sucht. Du musst ihn nur bekommen können. Du musst erstens das Geld zur Verfügung haben. Du musst Argumente haben, dass Borussia Dortmund in der Karriereplanung des Spielers die richtige Station ist. Und dann schaust du noch, passt er auch zu dem restlichen Gefüge dann in einem Kader, ja? Ich glaube, ich würde die Kaderplanung nicht in Frage stellen bei Borussia Dortmund. Die arbeiten auf einem super Niveau, aber dir sind als Borussia Dortmund auch Grenzen gesetzt. Stell dir doch mal so einen Spieler vor, der jetzt, sag mal, auf dem Niveau arbeitet und der steht jetzt vor einem Wechsel und jetzt kann er mit seiner Freundin dann diskutieren, wechseln wir zu einem Londoner Verein in die Weltstadt, wo das Gehalt, Achtung, noch 30% höher ist, das Gehalt, das er bekommen wird. Wo klar ist, wohin die Reise geht und wie attraktiv die Premier League ist? Oder geht er zu Borussia Dortmund? Brakel? Weit weg von jeder Fashion Week? Ja? Das sind so Dinge, dafür musst du erstmal den Spieler finden. Das ist attraktiv für Spieler, die Dortmund als Durchgangsstation sehen. Und da hat Dortmund in der Vergangenheit ja wirklich einen tollen Job gemacht. Gesagt, hier, ne, ich sage jetzt mal Dembélé, das ist in der Phase deiner Karriere genau richtig. Aber richtig zur Blüte ist er dann in Barcelona und bei Paris Saint-Germain aufgestiegen. So, und deswegen ist das, was für Borussia Dortmund möglich ist, genau das Ziel der Kaderplanung. Da machen die einen fantastischen Job. Und wenn dann es passiert, dass ein Bellingham nicht so richtig reüssiert, das ist ja auch ein bisschen Lotterie manchmal, ne? Da oftmals haben sie Glück gehabt, dann haben sie vielleicht jetzt da ein bisschen Pech gehabt, ja. Deswegen würde ich da die Kritik eben, das meine ich mit Sound, nicht an der Kaderplanung machen. Die machen schon ihr Möglichstes. Aber du musst halt schauen, dass du die Defizite klar benennst. Das habe ich jetzt hier getan. Ob du es beheben kannst, ist ja dann die zweite Frage. Dass sie es beheben wollen, ist ja gar keine Frage. Weil das, wenn ich so etwas sage, dann habe ich diesen Erkenntnisgewinn wahrscheinlich nicht exklusiv, fürchte ich, ja. Das sieht da ein Matthias Sammer, ein Lars Ricken ganz genauso. Und dann gibt es aber Grenzen in der Umsetzung. So. Ich glaube nur, dass da gerade ein Fenster sich öffnet bei Leon Goretzka. Ich würde alles tun, um ihn zu holen, weil die Schalker Vergangenheit, glaube ich, darüber können die BVB-Fans dann hinwegsehen, weil er steht für das Ruhrgebiet und er passt von einem ganzen Typus her zu Borussia Dortmund. Aber das sage ich schon seit Wochen und Monaten, dass er passen würde. Es springt nur niemand drauf an. Ich finde das schade, weil ich den als Spieler und als Typen super finde und ich glaube, dass und überzeugt bin, dass er zu Borussia Dortmund passen würde.
Ich glaube das auch, Pitt. Aber ich kann dir sagen, deine Aussage, dass es nicht an den Kaderplanern von Borussia Dortmund liegt, wird in der BVB-Fangemeinde auf jeden Fall für hitzige Diskussionen sorgen, weil du hast gesagt, okay, man muss in einem höheren Regal suchen. Das ist ja im Prinzip deine Aussage gewesen.
Absolut,
man
ja.
muss ein höheres Regal anstreben. Und natürlich ist es auch immer wieder ein Glücksspiel, wie jetzt im Fall Joe Bellingham. Da weiß ich, ist die Kritik der Leute aktuell relativ groß. Sie haben keine Geduld. Auch die Vergleiche immer mit seinem Bruder finde ich unfair. Er ist ein anderer Spielertyp, darf man auch nicht vergessen. Er steht für weniger Spektakel. Er ist mehr ein solider Abräumer im Mittelfeld, auch mit der Möglichkeit, vielleicht ein bisschen was nach vorne zu machen. Man merkt aber auch klar, er ist nicht im Ansatz so filigran wie sein Bruder. Ja, und das ist halt ein anderer Fußball, den er spielt. Passt vielleicht sogar zum Niko Kovac-Fußball ganz gut. Aber wenn ich jetzt die Nummer auch sehe mit Anselmino, wo die Leihe dann von Chelsea abgebrochen wird und anscheinend ja der Deal mit Kane Chukwuemeka da irgendwie mit reinspielt, dass man den überhaupt bekommen hat, dass es eine Option gab, dass die Leihe abgebrochen werden konnte. Kann ich die Kritik der BVB-Fans schon nachvollziehen, dass die sagen, wer hat denn diesen Vertrag ausgehandelt? Weil das ist, ich sag mal jetzt, unglücklich. Wie bewertest du diese Situation denn?
Also, man kann Kritik üben auf zwei Ebenen. Das eine ist punktuell und ich würde die Kritik auch verstehen, was Anselmino betrifft, wer hat diesen Vertrag ausgehandelt. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn du mitten in der Saison plötzlich von fremder Hand alles durcheinander geworfen bekommst, dann kann etwas nicht gut gelaufen sein. Ja, aber die andere Ebene ist, grundsätzliche Kritik zu machen. Bitte, das wäre dann meine Bitte an deine Fangemeinde, haltet die Leute beim BVB nicht alle für so blöd, wie es manchmal so erscheint. Die wissen das auch und sie hätten es wahrscheinlich anders gemacht, wenn es anders gegangen wäre. Das sind manchmal Zwänge in der Kaderplanung, da geht man Kompromisse ein und kennt auch das Risiko, das da besteht. Schätzt das Risiko vielleicht falsch ein, sagt man, das machen die sowieso nicht, weil deren Zukunft hängt ja nicht von diesem einen Spieler ab. Und dann stellt man fest, doch, so hat das Gladbach jetzt gemacht. Gladbach hat mal Alemannia in Aachen jetzt den Torwart jetzt mitten in der Saison weggeholt, weil sie ihren eigenen Torwart wiederum auch irgendwie abgegeben haben während der Saison. Sowas passiert. Das ist in der modernen Vertragsgestaltung manchmal eben als Kollateralschaden nicht zu vermeiden. Also ist die Kritik an den Anselmino-Vertrag berechtigt? Ja. Heißt das aber dann alles scheiße in der Kaderplanung? Nein. Und deswegen ist das schon etwas komplexer alles. Was die dann so machen, da sind ja nun hochbezahlte Kaderplaner, das ist ja nicht nur einer, sondern das sind ja ganze Staffs, die sich alles angucken und abwägen. Und dazu gehört eben auch, dass man Klauseln im Vertrag hat, die gewisse Nebenwirkungen erzeugen können. Und hier erleben wir jetzt eine, aber eben auch nur eine. Ich sag mal, es ist nur eine Sache jetzt während der Transferphase passiert bei Borussia Dortmund, hätten ja auch mehr sein können. Und das muss man in Kauf nehmen. Das wissen die auch bei Borussia Dortmund, dass so etwas passieren kann. Sie haben sich vielleicht falsch eingeschätzt, dass es dann wirklich diese Klausel gezogen wird.
Findest du es richtig, dass Borussia Dortmund jetzt anscheinend auch ein bisschen aktiver wird auf dem südamerikanischen Markt? Weil das deutet sich ja gerade so an, dass sie, ja, ich sag mal, weggehen von dieser Nummer. Wir leihen alles vom FC Chelsea aus, was irgendwie möglich ist. Ich finde das auch nicht so clever. Haben wir auch in der Vergangenheit schon oft drüber diskutiert. Man guckt immer nach England, wo alle schon sehr jung sehr viel Geld verdienen. Das heißt, die Spieler sind teuer. Die Vereine, die können eigentlich machen, was sie wollen, weil wenn der Spieler auf der Payroll bleibt, ist es ja auch irgendwie egal. Also ich glaube, dass man vielleicht vermehrt auch nochmal in Osteuropa schauen sollte. Man hat da in der Vergangenheit beispielsweise mit Robert Lewandowski sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. In Frankreich sind die Spieler auch extrem gut ausgebildet. Südamerika auch eine Option. Aber ich bin der Meinung, man muss von der Nummer weggehen. Alles, was irgendwie jung ist und in England spielt, ist ein interessanter Spieler für Borussia Dortmund. Ich glaube nicht, dass das dauerhaft funktionieren kann.
Ja, also stell dir das so vor, so ein Verein hat ein Netz aus Computerdaten und Scouts und Einflüsterern. Und dann gibt es so Phasen, wo man vor allem sich in Frankreich bedient hat. Dann ist man auf den Trichter gekommen in England. Was man macht als Verein ist ja, man erarbeitet sich Optionen, dass man überhaupt Wahlmöglichkeiten hat. So ist man mal in Urzeiten dann in der zweiten japanischen Liga fündig geworden und hat einen tollen Spieler geholt, der hieß Kagawa. Ja, das sind so Dinge, wo man sich einfach auf verschiedenen Märkten anschaut. Wenn man also jetzt sagt, man guckt jetzt auf dem südamerikanischen Markt verstärkt nach, dann ist das ja eine Antwort darauf, dass man merkt, die anderen Optionen schließen sich vielleicht aus bestimmten Gründen. Preisvorstellungen, Vertragsgestaltung und solche Sachen. Insofern werden da einfach Hausaufgaben gemacht. Dann stößt man aber auf andere Abers, will ich jetzt mal so sagen, auch bei dem südamerikanischen Markt, dann stellt man plötzlich fest, naja, ich werde jetzt ein bisschen pauschaler, dann merkt man, dass die Kultur eines Brasilianers dann doch eine andere ist und nicht jeder so tickt wie Dede und er vielleicht eine Zeit braucht, um sich anzupassen, weil das Wetter hier ganz anders ist. Ne? So profan ist das ja manchmal bei so Spielern. Auch das wird alles abgewogen in einer großen Checkliste, was diese Kaderplaner zur Verfügung haben, wo sie alle sportlichen und nicht sportlichen Aspekte gegeneinander abwägen. So, und wenn man jetzt sagt, man guckt mehr auf den südamerikanischen Markt, dann geht es einfach nur daraus, dass man mehr Auswahl bekommt, damit man, sag mal, vielleicht die richtigen Spieler im Preis-Leistungs-Verhältnis dann auch findet. Und deswegen ist das erstmal so richtig. Am Ende muss man dann schauen, ob dieser Spieler dann auch performt. Aber ob der dann aus Osteuropa kommt oder aus Südamerika oder vielleicht doch wieder aus Frankreich, eine Garantie kriegt man sowieso nicht. Dann müsste man in der Bundesliga dann schauen, wo man die Spieler jede Woche für Woche sieht und vielleicht den besten Einblick hat, was ein Spieler leisten kann, was er nicht leisten kann. Da ärgere ich mich eher, dass man mal vor Jahren dann von Leverkusen Julian Brandt geholt hat. Da wusste man, der wird eben nie zu diesen Superspielern werden, die alles prägen werden. Da ist man auch diesen Kompromiss eingegangen, dass man für 25 Millionen Euro dann einen guten Bundesliga, vielleicht sogar einen sehr guten Bundesligaspieler bekommen hat, aber eben keinen hervorragenden. Und da finde ich, manchmal sollte man mir Mut haben zu sagen, bevor ich zwei für 25 Millionen hole, gebe ich vielleicht einmal für 50 Millionen aus. Dann geht man vielleicht höheres Risiko ein, aber wenn man oben angreifen will, muss man dieses Risiko eingehen. Da muss man ja nicht direkt größenwahnsinnig sein. Das ist ja sowieso bei Borussia Dortmund nicht gegeben, dass man größenwahnsinnig wird.
Nein, den Eindruck, den vermitteln sie definitiv nicht. Sie bleiben ja eher auf dem Boden und sind sehr gemäßigt, was die Aussagen angeht in Richtung Ziel. Pass auf, wir machen das jetzt mal so. 4, 5 Fragen, die du einfach nur mit Ja oder Nein beantwortest.
Oh Gott, ich hasse dieses Spiel.
Ja, ich weiß, aber das ist vielleicht ein bisschen einfach. Also, Vertrag mit Julian Brandt verlängern, ja oder nein?
Nein.
Vertrag mit Emre Can verlängern, ja oder nein?
Ja.
Sebastian Kehl zum HSV gehen lassen, ja oder nein? Ja, ich weiß, die ist mies, aber die musste ich natürlich jetzt stellen.
Die ist richtig mies, ja. Ja.
Weiter Lars Ricken vertrauen, ja oder nein?
Ja.
Und nochmal abschließend, es liegt an der Kaderplanung, also an den Leuten, die den Kader planen, ja oder nein?
Was liegen? Das müsstest du präzisieren.
Ja, dass Borussia Dortmund einen eher Schonkostfußball spielt.
Nein.
Dann machen wir mal weiter mit ein paar Fragen der Hörer. Vorher noch der Hinweis, wir gehen jetzt gerade auf die Zielgerade zu. Pitt hat nicht mehr so viel Zeit. Ein paar Minütchen haben wir aber auf jeden Fall noch. Ist übrigens für mich nicht immer so leicht, das alles zu organisieren. Zeitlich. Ich muss ja die Gäste neu kontaktieren. Viele kennen dieses Format nicht, aber Pitt hat ja eine eigene Seite, während ich jetzt hier ein paar Fragen raussuche. Fever Pitch, vielleicht kannst du da ein, zwei Sachen zu sagen.
Naja, also ich konzentriere mich nicht auf einen Verein, so wie du mit Borussia Dortmund, aber Borussia Dortmund spielt bei uns auch eine große Rolle, allein schon wegen meiner BVB-Vergangenheit. Aber wir sind eine digitale Morgenzeitung mit unserem Newsletter auf www.feverpitch.de. Wir gehen auf die aktuellen Themen des Tages, kommentieren sie, geben Kontext, geben auch unsere Haltung preis, die wir dann dazu haben. Also in dieser Nachrichtenflut des Fußballs wollen wir ein bisschen Orientierung geben. Deswegen freue ich mich ja auch, dass du oft Gast bei uns im Podcast bist, weil deine Perspektive auf Borussia Dortmund ist uns ja auch sehr, sehr viel wert.
Vielen Dank dafür. Der Kollege Malte Asmus ist ja der Moderator dieses Podcasts. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon über 10 Jahre und ein sehr, sehr netter Kollege, den ich sehr angenehm finde. Und nochmal der Hinweis, schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de, da findet ihr alle Infos, abonniert sehr gerne, liked, folgt der Seite bei Instagram, ganz, ganz wichtig, ihr könnt die Seite bzw. das Format auch sehr, sehr gerne supporten, wenn ihr das möchtet. Die Stimmung im BVB-Umfeld zeigt mir doch deutlich, dass es BVB-Fans nicht per se um nackte Zahlen geht. Ich glaube, wenn man mit Messern zwischen den Zähnen um Platz 4 kämpfen würde, statt im Schongang um Platz 2, wären viele glücklicher. Was sagst du dazu?
Aber es bestätigt ja genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es gibt so ein Gefühl bei Borussia Dortmund, was im Widerspruch zu den Fakten steht. Platz 2 ist ja faktisch besser, als um Platz 4 zittern zu müssen. Und Messer zwischen den Zähnen ist auch wieder so ein Sprachbild, was ein Gefühl ist, die Mannschaft gibt alles. Jetzt nur mal aus Sicht eines Trainers. Was hat er lieber? Ein sicheres 3-0 und damit vielleicht ein sicheres einen sicheren Platz 2 oder will er lieber ein spektakuläres 4:3 haben, wo er 2 Herzinfarkte erlebt und darum zittern muss, ob er Europa League oder Champions League spielt. Deswegen, beides hat seine Berechtigung, so zu denken. Also auch diese Leidenschaft, die dieser Hörer dann da anspricht, das verstehe ich total. Aber aus Sicht eines Wirtschaftsunternehmens, und das ist Borussia Dortmund, will man nicht zittern. Man will Erfolg. Und Erfolg heißt sicher in der Champions League landen. Und da ist die Garantie bei Platz 2 größer als auf Platz 4.
Ja, kann ich nachvollziehen. Maxi Bayer gewinnt im Schnitt nur 39% seiner Zweikämpfe. Ligaweit für einen Stürmer mit die schwächsten Werte. Er ist ein stumpfes Schwert. Mittlerweile sollte er doch mal zusehen, dass er auf seine Hoffenheimer Leistung kommt. Wo ist das Problem? Ich sage, das Problem ist natürlich auch die Spielweise von Borussia Dortmund.
Ja, also wenn du in Hoffenheim spielst, hast du automatisch mehr Platz, weil du ja dir keine Gedanken machst, ob du hinten stehst oder vorne stehst. Aber und wenn du dann überfallartig nach vorne gehst, kann der seine Geschwindigkeit ausspielen. Ich finde, Bayer ist ein ungeschliffener Diamant. Der muss noch zurechtgebogen werden. Er hat ja auch die körperliche Statur nicht unbedingt, um Zweikämpfe zu gewinnen, aber der zerschneidet dir die Abwehr des Gegners. Die Spielweise, und da ist die Feststellung total richtig, ist nicht besonders zuträglich für seine Körperstatur. Deswegen kann ich auch keine Prognose abgeben, ob er glücklich wird. Aber dass er ein guter Spieler ist, gar keine Frage. Der kann den Unterschied irgendwann mal ausmachen. Aber da muss man sich auch committen, dass man das Spiel auf ihn dann zuschneidet, um seine Stärken auszuspielen. Und da weiß ich nicht, ob er die Erwartungen erfüllen würde. Ja, also das wird noch ein spannendes Projekt werden, ihn zur Geltung zu bringen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das bei Borussia Dortmund sein wird.
Haben wir keine, interessant, ja, merken auf jeden Fall. Haben wir keine U23-Spieler oder Jugendspieler, die Wichtigeres zu tun haben, als auf der Bank zu sitzen bei einem Champions League-Spiel? Im mexikanischen TV haben sie sich lustig gemacht, dass der BVB beim 5. Wechsel einen Torwart ins Feld stellen wird müssen. Ja, gut. Also, dass das jetzt mal passieren kann, finde ich jetzt nicht so schlimm.
Ja, also ich kenne jetzt die Qualität von der U23 nicht gut genug, um sagen zu können, ob es da einen Spieler gibt, der besser ist als der Ersatztorwart von Borussia Dortmund, um dem Spiel irgendwie Stabilität zu geben. Da maße ich mir jetzt kein Urteil dazu. Ich gucke auf die Profimannschaft. Aber ich kann grundsätzlich sagen, bei der tollen Jugendarbeit, die Borussia Dortmund hat, würde ich mir persönlich wünschen, dass mehr Jugendspieler den Durchbruch in der ersten Mannschaft schaffen. Weil man sieht ja in regelmäßigen Schüben, dass Borussia Dortmund A-Jugend und B-Jugend Meister wird oder zumindest weit vorstößt, anders als zum Beispiel hier in Hamburg der Hamburger SV. Und da finde ich, sollten mehr Spieler auch ihr Glück bei Borussia Dortmund im Ausbildungsverein dann finden können, als dann wegzugehen und irgendwo anders dann rauszukommen. Das bleibt mir immer ein Rätsel, warum die Vereine das auch grundsätzlich nicht so häufig schaffen. Jetzt hat Bayern München mit Lennart Karl Glück gehabt, aber wenn man genauer hinguckt, kommt er ja auch vom Eintracht Frankfurt mit 14 Jahren. Ne? Aber wir sehen, wie viel Freude wir mit Lennart Karl haben bei Bayern München. Und solche Spieler würde ich gerne auch in der Qualität bei Borussia Dortmund sehen. Deswegen weniger auf die U23 gucken, sondern mehr, dass aus der Jugend kommen. Und da ist die U23 eine Zwischenstation. Ja, deswegen kann ich das verstehen. Das wünscht man sich manchmal wirklich, dass da mehr den Durchbruch schaffen.
Bevor ich mich mit der Zeit verschätze, 3-4 Minütchen haben wir noch. Adeyemi kann vorne fast nichts. Hinten verschuldet er das 0:2. Wie tief ist man gesunken, dass man mit diesem Problemspieler verlängern will und dann auch noch mit einer Ausstiegsklausel? Eine heiße Nummer für alle hier bei Borussia Dortmund. Die Leute sind komplett gespalten. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt keine Grauzone bei ihm. Entweder gibt es Leute, die sagen, er wird es hier nie reißen. Oder es gibt Leute, die sagen, unbedingt verlängern, ist ein super wichtiger Spieler. Hier gibt es keine Mitte, Pitt.
Boah, ich bin auch hin und her gerissen. Also, ich sehe die Qualitäten von Adeyemi. Der ist zu großem fähig. Wenn der den Turbo anwirft, sensationell. Das haben wir schon schöne Szenen von ihm diese Saison gesehen. Und dann fehlt ihm die Konstanz. Und damit ist er für mich das Gesicht dieser Wankelmütigkeit bei Borussia Dortmund. Zu großem in der Lage, aber bitte nicht jede Woche, so ungefähr ist seine Attitüde. Also so wirkt sie. Das ist ja jetzt eine freche Bemerkung von mir. Aber es zeigt, was Borussia Dortmund fehlt. Zu wenig Erwachsenenfußball. Adeyemi kommt ja schon wie ein Kind rüber und ist deswegen auch so launig in der Spielweise wie ein Kind. Und da braucht man echt mehr gestandene Kerle, die sagen, egal wie viel Wind mir entgegenbläst, ich stehe dem entgegen. Und das ist bei Adeyemi nicht der Fall. Komischerweise, am besten war er, als die Sache mit der Waffengewalt in Dortmund dann aufkam, da hat er allen Leuten das gezeigt, also auch mit Gesten, aber auch in der Spielweise, da hat er gezeigt, was in ihm steckt, und kaum haben sich die Wogen geglättet, fällt er wieder in den alten Trott, ja, manchmal so gut, manchmal nicht und alles halb so schlimm, wenn es nicht passiert. Und das ist das, was ich verstehe bei den Fans von Borussia Dortmund, dass es einen ankotzt, dass so einer nicht mal sagt, ich mache jetzt mal eine ganze Saison super, sondern ich mache mal scheibchenweise super. Und scheibchenweise super, da gehen halt die Punkte verloren in den wichtigen Spielen.
Ich glaube, dass er nur scheibchenweise super ist, weil er nicht besser ist.
Oder das, ne? Aber da sind wir wieder bei der Qualitätsfrage. Ja? Ist Adeyemi einer, den Bayern München holen würde? Nö.
Aber ja, sie waren ja damals mit dem Rennen und haben sich ja entschieden, ja, dass sie ihn nicht verpflichten wollen. Damals gab es ja die Diskussion, da haben sie vielleicht noch clevererweise den Preis ein bisschen hochgetrieben. Und
genau, aber dann kommen ja auch die Analysten dann von Bayern München, gucken sich das etwas genauer an und dann kommen Aspekte dann auf, die sagen, das Risiko, dass er nicht reüssiert, ist uns zu groß. Ja. Und dann greift man eben dann bei anderen Spielern auf den Flügeln tiefer in die Tasche und hat auch den Mut, verdiente Spieler wie Koeman einfach wegzulassen, weil man sagt, dann holen wir eben Luis Diaz für 75 Millionen vom FC Liverpool für die linke Seite, hat Olise auf der rechten Seite und dann hast du eine Flügelzange, davon träumt Borussia Dortmund nachts.
Ja, das ist leider so. Kann man nicht wegdiskutieren. Pitt, Ausrufezeichen. Über Thomas Tuchel vor dem Anschlag auf den Bus muss gesprochen werden. Denn der Anschlag alleine hätte das Ende der Zusammenarbeit nicht gerechtfertigt. Ich freue mich auf die Folge. Ja, sag vielleicht mal ein bisschen was dazu. Glaubst du, dass das damals ein Fehler war? Weil das war der letzte tolle Fußball, auch noch ein bisschen mit Lucien Favre, den Borussia Dortmund gezeigt hat.
Also bitte nicht vergessen, in der Zwischenzeit war Borussia Dortmund im Finale der Champions League. Ja? Mhm. Und da hieß der Trainer eben nicht Favre oder Tuchel. Also die Mannschaft hat schon was geleistet. Sie war immer seitdem in der Champions League, hat wirklich auch tolle Spiele abgeliefert. Also ey, nicht immer alles so schwarz sehen. Und ausgerechnet ich verteidige jetzt Borussia Dortmund, der ja mit zu den größten Kritikern manchmal des Vereins gehört. Aber das ist, ich versuche da auch gegen so den Trend dann ein bisschen zu arbeiten. Ja, es ist mit Sicherheit, läuft nicht alles rund bei Borussia Dortmund, aber es läuft jetzt auch nicht alles so schief. Es gab auch bei Thomas Tuchel Phasen, wo man sagte, ey, da kann er mehr aus dieser Mannschaft rausholen, die ist zu groß und in der Lage. Man hat da auch falsche Spieler geholt, André Schürrle, sage ich nur mal, ne? Der ist bei ihm auch nicht groß rausgekommen, Mario Götze hatte einen schweren Stand, ja. Also auch in der Phase gab es dann Neuzugänge, die nicht wirklich groß rausgekommen sind. Das wird dann ein bisschen verklärt.
Und der wollte Schürrle dann unbedingt haben damals. Ne?
Ja, genau. Und dann hat er ihn nicht spielen lassen. Ne? Da versteht man bis heute nicht, warum man das Geld da verbrannt hat. Ja. Und das sagt nichts gegen Tuchel, das sagt nichts gegen Schürrle, aber manchmal passt das dann irgendwie alles nicht richtig zusammen. Also es war auch nicht alles toll unter Tuchel. Und offenbar gab es ja auch, sag mal, was die Persönlichkeiten betrifft, ich sage das mal ganz neutral, zwischen allen Beteiligten, da meine ich vor allem noch Michael Zorc, der damals noch da war, und Tuchel, so Schwierigkeiten, die dazu geführt haben, dass man sagt, obwohl wir den DFB-Pokal gewonnen haben, trennen wir uns. Also es wäre ja opportuner gewesen, weiter zusammenzuarbeiten, aber wenn man sich trennt, obwohl man gerade einen großen Erfolg gefeiert hat, dann muss die Schlucht zwischen allen Beteiligten so tief gewesen sein, dass man es nicht mehr überbrücken konnte. Und dann muss man auch die Situation akzeptieren, wie sie ist. Ich glaube nicht, dass die Beteiligten sich die Entscheidung leicht gemacht haben. Und da geht es nicht um Eitelkeiten. Das sollen sich alle abschminken, der jetzt meinen, das wäre eine persönliche Sache von Watzke gewesen. Völliger Unsinn. Das war eine Rettungstat, sich zu trennen, damit man wieder ordentlich arbeiten kann bei Borussia Dortmund.
Das ist eine starke Aussage. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Gerassi, ich will das gar nicht vorlesen, weil es ist nicht zu lang, aber man kann es auf den Punkt bringen. Was soll man mit dem noch machen? Der trifft einfach das Tor eigentlich nicht mehr.
Nerven behalten. Da hast du einen super Stürmer. Und der hat jetzt eine Phase, die jeder Top-Torjäger schon mal miterlebt hat. Er trifft dieses Ding nicht. Ich kenne nur einen Stürmer, bei dem das nie passiert ist, und da ist Harry Kane. Ich glaube, wenn er morgens aufsteht, macht er schon sein erstes Tor mit dem rechten Fuß im Pantoffel. Aber diese Phase hat jeder. Also es gibt ja diese berühmte Redewendung, Bock umwerfen oder so ähnlich, ja.
Ja, umstoßen, ja, genau.
Ja, umstoßen, ne? Das wird auch bei ihm wieder passieren. Du hast einen Top-Stürmer, der hat's drauf. Aber erstens muss er Bälle kriegen, zweitens musst du die Mentalität haben, ja. Ob es ein Problem mit dem Trainer gibt, glaube ich jetzt nicht. Das klang jetzt wieder sehr versöhnlich dann auch von Niko Kovac, der weiß, was er an ihm hat. Ich würde mir da keine Sorgen machen, da wird der Knoten platzen, definitiv. Das ist ein Superstürmer. Also da hat Borussia Dortmund kein Problem. Das Problem beginnt, wenn der sich mal verletzt.
Eure Meinung zu einem Partnerverein in Österreich, um die jungen Spieler ein wenig an Spielpraxis zu kriegen, wie zum Beispiel dieses Jahr Kaba oder Mane. Jetzt habe ich gestern im Stadion gehört, nein, der heißt doch Filippo Mané. Ich habe das dann nochmal nachgeguckt. Es gibt kein Apostroph auf dem E. Ich spreche diese Sprache und bin der Meinung, dass er Mane ausgesprochen wird. Ich werde das aber nochmal recherchieren, liebe Leute, weil es wurde sich lustig darüber gemacht. Ja, und das kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Und ich habe letzte Woche wieder gesagt karikativ, aber es heißt ja karitativ. An dieser Stelle, ja, ein kleiner Buchstabenverwechsler, der mir verziehen sein soll. Sturm Graz wird da zum Beispiel genannt. Interessante Adresse, kann man das so machen? Sollte Borussia Dortmund diesen Weg gehen?
Aber warum denn Österreich?
Ja, welche Alternative hat man denn? Da spielen sie vielleicht Champions League.
Ja, vielleicht. Also ich würde mir immer Partnervereine in der zweiten oder in der dritten Liga suchen. Ne? Weil wenn die Spieler in Lage sind, Champions League zu spielen, dann kannst du sie auch im eigenen Kader tun. Ne? Du musst irgendwas dazwischen kriegen, ja, zwischen Profifußball und Ambitionen. Und da findest du immer Partnervereine in der zweiten und in der dritten Liga. Also da musst du nicht nach Österreich gehen, Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
Ja, ich merke schon. Zum Abschluss, sollte die schwarz-gelbe Runde nicht ein Minigolfplatz werden? Spielst du gerne Minigolf? Wir beenden das
gerne,
heute humoristisch.
Gerne ja, aber ich würde sagen, so mit dem Niveau von Adeyemi, manchmal hervorragend, da loche ich ein, aber manchmal glaubt man, ich habe zum ersten Mal einen Schläger in der Hand.
Ja, naja, gut. Das mit dem Minigolfplatz, das kann ich in der nächsten Folge noch mal ein bisschen länger diskutieren. Ich weiß, du musst weg, Pitt. Herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist und dir Zeit für mich genommen hast. Schaut gerne vorbei auf feverpitch.de. Da könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. Da gibt's viele tolle, interessante Meinungen natürlich auch und Berichte gibt's jeden Tag. Und ja, schaut auch gerne bei uns vorbei. schwarzgelberunde.de. Ganz, ganz wichtig. Da gibt es alle Infos. Abonniert, liked, kommentiert. Und wenn ihr ins Stadion geht, gerne ein Foto machen, die schwarz-gelbe Runde bei Instagram markieren, teile ich dann sehr, sehr gerne. Das war's für diese Woche. Nochmal danke, liebe Grüße nach Hamburg an dich, Pitz, und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, Sascha.